Der Argentinier. Im Lauf seiner schlimmsten Nacht auf hoher See biss Großvater ins Bild seiner Liebsten, die er in Europa zurückgelassen hatte, und erfuhr Linderung dadurch. Amelie hatte am Tag seiner Abreise versteinert am Gleis gestanden, als er im Frühzug an ihrem Elternhaus vorbeigedonnert war und sein Taschentuch im Wind hatte flattern lassen. Am Morgen nach der stürmischen Nacht an Deck der alten Virginia kroch er auf allen Vieren vor bis zur Reling. Das Meer lag da, als ob nichts gewesen wäre. Er übergab sich ein weiteres Mal und atmete durch. Die Überfahrt auf dem Frachter hatte ihn schnell gelehrt, geschehen zu lassen, was geschah. Wind, Wetter, die Launen des Kapitäns, das Fluchen der Heizer, die eisernen Magenkrämpfe bei stürmischer See. Er schmeckte Rost im Mund und ließ es sich nicht anmerken. Ein Matrose verlor beim Verteuen der losgerissenen Fracht zwei Finger der rechten Hand. Drei Wale folgten dem Schiff, drei Fontänen. Als er nach Wochen in Buenos Aires an Land ging, wankte der Boden unter seinen Füßen noch tagelang. Der Matrose mit der bösen Hand wurde fiebernd von Bord getragen. Großvater trug seine kleine Erbschaft in einen Stoffbeutel genäht nah am Körper. Amelie aber war unkenntlich geworden auf der Fotografie. »Ich habe deine Bisse gespürt bis ins Herz, jeden Einzelnen«, schrieb sie ihm in einem Brief, der die neue Welt nie erreichen sollte. Im selben Briefumschlag hatte auch ein neues Bild von Amelie gesteckt, das sie in Ermangelung einer aktuellen Fotografie aus einem Gruppenbild ihrer Konfirmation herausgeschnitten hatte. Da sie am Rand der kleinen Schar stand, musste sie mit dem scharfen Rasiermesser, das Vater in der Küche zurückgelassen hatte, niemanden ernstlich verletzen. Ein neues Bild wäre ihr zwar lieber gewesen, aber dieser Brief eilte und das Fotografieren war teuer. Immerhin hatte sie zur Konfirmation ihre Zöpfe schon abgeschnitten und sehr viel älter war ihr Gesicht in den vergangenen 4 Jahren nicht geworden. Das hatte sie im Toilettenspiegel genau überprüft. Die Lippen auf dem Bild mit einem zungenfeuchten Farbstift leicht rot koloriert. 2 Jahre später wendete Großvater sein Pferd und kehrte aus den Pampas nach Buenos Aires zurück. Er verkaufte seinen Sattel, die Sporen, Bola und Zaumzeug an einen Neuankömmling aus Niederösterreich. Das lange Messer, das zu jedem Gaucho gehört, brachte er in Zeitungspapier eingewickelt im Reisegepäck mit nach Hause. Es verschwand später in Großmutters Besteckschublade. Auf der Titelseite des zerknitterten Blattes, das der Heimkehrer mit der flachen Hand glatt strich, war das Bild eines strahlenden Paares zu sehen. Juan Domingo Perón in Uniform mit seiner jungen Frau Eva. Sie standen da wie im Film. Wir hatten zum ersten Mal seit Schulaustritt wieder zusammengefunden, doppelt so alt jetzt. Der Klassenerste trug bereits eingearbeitetes Haar. Lenas Großvater war uns allen vom Sehen her noch gut in Erinnerung. Ein stiller Mann mit Hut, der in den großen Pausen, während die Klassenzimmer gelüftet wurden, im Schulhof gemächlich auf- und abschritt. Ab und zu kickte er seinen Oberschülern einen verlorenen Ball zu, trennte 2 erhitzte Raufbolde voneinander, half einem schweren Schüler aufs Reck oder sprach, wenn es sein musste, ein ernstes Wort und gesellte sich wieder den beiden wartenden Kolleginnen der Unter- und Mittelstufe zu. Sie setzten zusammen ihren Spaziergang fort. Großvater sei vorige Woche begraben worden, sagte Lena. Ihr erster Toter. Wir waren noch jung. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, unmittelbar nach Abschluss seiner Primarlehrerausbildung und der anschließenden Rekrutenschule, auf einem Waffenplatz der unerschütterlichen Schweizer Armee, sei Großvater von Southampton aus Richtung Südamerika abgedampft, um ein Gaucho zu werden, um wegzukommen aus der alten, auf Grund gelaufenen Welt, auf der Suche nach einem neuen, menschlicheren Stück Erde. Das Steak unter dem eigenen Pferdesattel gar zu reiten, sagte Lena, hätte ihn als Lebensvorstellung mehr angezogen als die abgewetzten Hosenböden seiner Professoren, wenngleich er seinerseits stets ein leidenschaftlicher Leser geblieben war. Die Berichte von und über Fridtjof Nansen, der das Grönlandeis durchquert, mit seiner Fram 3 Jahre lang im Nordpolarmeer driftete und für seine Arbeit als Hochkommissar des Völkerbundes schließlich den Friedensnobelpreis erhielt, sowie die kühnen Abenteuer von Roald Amundsen, hatte der junge Mann schon als Schüler eingesaugt wie frische Luft. Auch wenn ihm Amundsen, der die antarktische Nacht bezwungen und im Zweikampf mit Robert Falcon Scott am Südpol obsiegt hatte, als Mensch nie geheuer war. Scotts Tagebücher vom Ringen und Sterben im ewigen Schnee waren ihm hingegen wie glühendes Eisen unter die Haut gefahren. Und Joseph Conrads Herz der Finsternis geleitete ihn in sein eigenes Schattenreich hinab. Gleichzeitig war Großvater aber auch von den Gedanken und Abenteuern der beispiellosen Hingabe eines Johann Heinrich Pestalozzi angetan, der in Stans die Waisenkinder gelehrt und später die Volksschule begründet hatte. Zurückgekehrt in die Schweiz, entschied sich Großvater dann für den langen Rest seines beruflichen Alltags zum Dienst an der kleinen Dorfschule. Vermutlich war auch die Sehnsucht nach Amelie, die im Lauf der Zeit wieder erwacht war, zu stark geworden. Oder es lag an diesem Heimweh, das die Schweizer in fernen Ländern, wie gerne behauptet wird, stets überfalle. Einmal war Großvater außerhalb von Santa Fe auf ein ganzes Dorf von schweizstämmigen Argentiniern getroffen und wie ein Messias empfangen worden, da er, wie sich rasch herausstellte, seine Oberwalliser Wurzeln mit den Siedlern teilte. «Chum inna», sagten sie. Bleiben hätte er aber dort auch nicht können. Zu eng in der Weite sei ihm dieses Dorfleben vorgekommen. Lena hielt mit dem Erzählen inne und schaute einen Augenblick lang in unsere Gesichter hinein, als suchte sie darin nach Spuren von Gold. Damals in Argentinien habe Großvater einmal erklärt, sei er nur wegen eines hartnäckigen Heuschnupfens, er reagierte allergisch auf ein bestimmtes Gras, nicht zum waschechten Gaucho, sondern lediglich zu einem halbwegs akzeptablen Tango-Tänzer geworden, der den Viehtreiber in ihm wohl etwas zu rasch zum Erliegen gebracht hätte. Und diese neue Formation wiederum, wenn man dem so sagen könne, sei auch nur durch das beinahe somnambule Hinauszögern seiner anstehenden Heimreise überhaupt möglich geworden. Den Heuschnupfen hätte man vielleicht heilen können, dem Tango sei medizinisch nicht beizukommen gewesen. Ja, ja, die Arbeit des Tanzes, soll Großvater jeweils nur geantwortet und dann geschwiegen haben, wenn jemand Genaueres über seine tänzerische Laufbahn in der neuen Welt in Erfahrung zu bringen suchte. Der Ruf des Tango-Virtuosen hatte sich nach seiner Rückkehr aus Argentinien sofort an seine Sohlen geheftet und war dort haften geblieben, hartnäckig. Obwohl Großvater bald einmal als einer der lustlosesten Tänzer auf dem hiesigen Parkett galt und er sich auch nie anschickte, das Gegenteil zu beweisen, blieb das Gerücht vom großen Tänzer an ihm hängen. Sogar seine schöne, lebensfrohe Frau, die ihn zu Anfang ihrer Ehe manchmal nur allzu gern zu einem Englisch-Walzer oder einem Charleston überredet hätte, glaubte im Stillen noch während Jahren daran. Amelie und er waren nach fünfjähriger gemeinsamer Wanderschaft, lauter kurzen Stellvertretungen und Aushilfen im Voralpengebiet, im Dorf am See sesshaft geworden, mit ihrer kleinen Familie. Sie bauten langsam ein Refugium auf, mit einem großen Gemüse- und Blumengarten. Auch Tiere gingen ein und aus. Und sie schliefen seit ihrem letzten Umzug in getrennten Zimmern. Damit die Nacht sich ungestört über sie beugen könne, hatte Amelie gesagt, und sie einander am nächsten Morgen neu wieder umarmen könnten, als kehrten sie aus fernen Ländern zurück an den häuslichen Frühstückstisch. Großvater aber mochte sich auch an diesem definitiven Ort nicht, wie es sich für einen richtigen Schulmeister gehört hätte, am regen Vereinsleben beteiligen. Die Schule sei schon Verein genug, erklärte er. Sogar den Dienst bei der Ortsfeuerwehr umging er mit der Erklärung, seine Schüler nicht noch zum Zündeln animieren zu wollen, nur weil bei jeder Feuersbrunst in Ermangelung des löschenden Lehrers der Unterricht ausfallen würde. Nicht einmal einheimischen Chören, Musikvereinen oder Trachtengruppen stellte er sich zur Verfügung. Ich habe ausgetanzt, soll er stoisch geantwortet. Ich tu nochmal. Okay. Ich habe ausgetanzt, soll er stoisch geantwortet und dabei in die Ferne geschaut haben, wie einer der Vereinspräsidenten, der einfühlsamste am Ort, der ihn wiederholt als Leiter der Volkstanzgruppe engagieren wollte, glaubhaft versicherte. Auch Aushilfsgesuche lehnte der Argentinier, so nannte man ihn nicht ohne Respekt, konsequent ab. Nur die große Schlusspolonaise am Ende eines jeden Schuljahres führte er mit schnaufendem Akkordeon vor der Brust regelmäßig selber an. Wie der Rattenfänger von Hameln führte Großvater die Kinder in einer langgezogenen Wolte aus der mit Papiergirlanden geschmückten Turnhalle hinaus ins Freie. Seine Route führte zwischen Ginsterbüschen, Haselsträuchern und Kletterstangen hindurch zum asphaltierten Pausenhof, querte den tiefen Sand der Sprunggruben, dürres Grasland, den kleinen Bach und hielt direkt auf die alte Friedhofsmauer zu. Der Argentinier erklomm sie in einem kühnen Sprung, um die Schüler jetzt in einer langen Zweierkolonne, tanzend und singend, an sich vorüberziehen zu lassen. Lauter, heiter helle Kinderköpfe und erhitzte Gesichter. In seinem Rücken der Totenacker. Großvater war Rechtshänder gewesen. Seine letzte Ohrfeige hatte er 1968 verteilt, in der Halbzeit seiner gesamten Lehrtätigkeit. Und er tat es mit seiner Linken. Ein großer Schüler hatte im Pausenhof einen rotwangigen Apfel geschändet. Da juckte ihm die Hand. Und weil der Knabe seine linke Backe schnell deckte, langte Großvater mit der Linken zu, dass es schmerzte. Wieder im Schulzimmer stellte er fest, dass seine alte Konfirmandenuhr die Ohrfeige nicht heil überstanden hatte und noch immer die Zeit seines Ausrastens festhielt. Eine Mischung aus Scham und Kichern durchfuhr ihn. Er band die Uhr los und hängte sie als Ermahnung neben den Türspiegel in seinen Schrank. Zu Weihnachten schenkte ihm Amelie einen Halbautomaten mit Datumsfenster und rotem Sekundenzeiger. Die Zeit des sporadischen Zulangens war endgültig abgelaufen. Ganz zart habe Großvater in seinem Sarg gelegen, lächelnd fast. Sie hätten im Foyer vor den großen Öfen von ihm Abschied genommen. Eine junge Frau habe danach das Sargfensterchen zugeschoben und ihn langsam in die Glut fahren lassen. Mutter hatte allen Familienangehörigen eine Rochot-Kerze in die Hand gegeben und dazu ein Feuerzeug zirkulieren lassen. »Wir sind Heizer und Kohle in einem«, sagte Lena nachdenklich. Aber der Ort war hell und sauber und es war angenehm warm im Raum, wie in einer Bäckerei. Hier also wird geendet, habe sie unwillkürlich, aber ohne eigentlichen Schrecken denken müssen und dabei die Schalter und Hebel der neuen Verbrennungsanlage studiert. Nach einer Weile habe sich die junge Angestellte dann mit einem stummen Nicken von den Angehörigen verabschiedet und sich in ihr Glaskabäuschen zurückgezogen, um in Ruhe das Feuerungsprotokoll nachzuführen. Als man auf Mutters Zeichen hin zusammen auf den Platz vor dem Krematorium hinausgetreten sei, um sich zur offiziellen Verabschiedung des Verstorbenen in die Kapelle hinüberzubegeben und die ersten Kondolenzen von Verwandten und Bekannten entgegenzunehmen, sei aus dem wolkenlosen Himmel herab ein kräftiger Windstoß durch die nahen Kronen der Friedhofsbäume gefahren. Gerne hätte man dieses Rauschen als ein Zeichen des Toten gedeutet, dass es ihm eben gelungen sei, von dieser Erde abzuheben. Auf Großvaters Fensterbrett habe man am Sterbetag eine herausgetrennte Mitteilung aus einer zuletzt gelesenen Tageszeitung gefunden. Darunter die abgegriffene Fotokopie eines handgeschriebenen Lebenslaufes seines früh verstorbenen Vaters und ein paar eigene handschriftliche Aufzeichnungen, Erhellendes zu seiner Gaucho-Zeit. Der Spott meiner Kollegen hat mich damals in Argentinien eigentlich erst zum Tänzer gemacht. Tränensack nannten mich die zwei heruntergekommenen Deutschen, die ihre Tiere schlugen, ungeduldig, wenn ich mit ihnen niesend und hinter verquollenen Augen die Herde zusammentrieb. Wir waren noch keine Gauchos, sondern lediglich Viehtreiber geworden und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aus sehr unterschiedlichen Gründen nach Argentinien gelangt. Und es kamen jetzt auch immer mehr einstmals einflussreiche Leute auf der Flucht aus Europa ins weit entfernte Land. Aus humanitären Gründen, wie man von offizieller Stelle verlauten ließ, werde diesen Flüchtlingen, die eigentlich Menschheitsverbrecher waren, Aufnahme gewährt. Ich ließ meine Kumpane eines Morgens im staubigen Grasland zurück, holte meinen Lohn im Herrenhaus ab, schnürte das Bündel und kehrte in die Hauptstadt zurück. Es war stets eine zu große Bangigkeit und Leere in mir gewesen, wenn wir die Rinder am Schluss eines langen Trecks in die Güterwagen verladen oder direkt in den Schlachthof hineingetrieben hatten. Das El Sol war die einzige Adresse, die ich in der Millionenstadt kannte. Es war eine Tanzdiele, die einem Franzosen und mir nach unserer mitternächtlichen Ankunft in Buenos Aires schon einmal Unterschlupf gewährt und uns mit ihrer sehnsüchtigen Musik trunken gemacht hatte. Der spanischen Sprache nun schon einigermaßen mächtig, kehrte ich in El Sol zurück, entschlossen, mit einem der nächsten Schiffe nach Europa heimzukehren. Die Stimmen, die gestern kamen und verhallten und verstummten, wo sind sie jetzt? Intonierte der Sänger in den verrauchten Saal hinein. Auf den Knien eines schweren Mannes atmete das Bandoneon. Er überließ es ganz seinen wendigen Fingern. Es war, als erfänden sie seine Musik aus jedem Augenblick heraus neu. Und der Musiker wurde eins mit seinen Klängen, löste sich im Gleißen der Scheinwerfer seinerseits in Licht auf. An der festgezurrten Linken über den Bassknöpfen führte er uns über Berge hinauf und wieder in die Pampa hinaus. Die Tanzenden im Parkett waren ganz bei ihrer Sache. Tango sei eine Art zu gehen, hatte der erblindende Borges behauptet. Vermutlich waren meine Tänzerin und ich einen Schritt zu weit gegangen beim Versuch, mich wieder auf Kurs zu bringen, nachdem sie zu mir gesagt hatte, »Du bist der Gaucho, führe mich.« Ich verhedderte mich beim Ordnen meiner Stiefel und Mercedes fing mich auf. Da kam es zu einem kurzen Entflammen der Haut. Vor allem aber war das Virus des Tanzes endgültig in mich eingedrungen. Und ich wurde zum Kranken. Wahrscheinlich denken wir mit der Haut, sie kann sich runden wie Brot, hatte Mercedes nach unserer ersten gemeinsamen Nacht gesagt. Ich hatte ihr aus einem Unglück herausgeholfen und war drauf und dran, uns beide in ein neues hineinzustürzen. Da schlossen wir einen Vertrag. Unsere Liebe, für die wir uns diesen Namen verbaten, sollte nur so lange währen, bis ich ein einigermaßen akzeptabler Tango-Tänzer sein würde. Falls meine spärliche Barschaft, von der wir uns ernährten, nicht vorher schon zur Neige ginge. So lebten wir von Nacht zu Nacht und teilten miteinander den Schatten am Tag. Amelie dankte ich in kurzen, umständlichen Briefen immer wieder für ihre Geduld. Am 15. Mai 1948 nahm ich dann Abschied von Mercedes, die mir Obhut gewährt und mich Schritt für Schritt in die Promenaden und Tango-Wiegen hineinbegleitet hatte. Wir waren bei der Turnierreife angelangt. Das Tanzen ließ ich aber bei ihr zurück. Als Pfand für unsere gemeinsamen Tage und Nächte, das hatte ich Mercedes kurz vor dem Einschiffen versprochen und sie noch einmal fest in die Arme geschlossen. Als das Tigre-Delta schon lange im Meer versunken war und die 12. Nacht auf hoher See hereinbrach, wandte ich mich Amelie zu, ganz entschlossen, das verbleibende Leben, unsere frühe Liebe, die tief in mir überwintert, nein, geruht hatte, fortan mit ihr zu teilen. Wie unsere zwei Einsamkeiten auch, die nun durch kein Wasser mehr voneinander getrennt sein würden. Auch später in meinem Leben habe ich immer wieder darauf gewartet, dass die Liebe zurückkehrt. Die Liebe zum anderen Menschen, zu den Dingen und natürlich auch zu mir selbst. Denn die Liebe taucht oft unter, um in der Tiefe wieder neuen Schwung zu holen.
Das war Klaus Merz mit Auszügen aus der Novelle Der Argentinier, aufgenommen am 23. April 2009 in Solothurn.